Bitcoin müsste jetzt mindestens 150.000 Dollar wert sein und jeder weiß es. Letzte Woche ging ein Beitrag viral, der eine ziemlich explosive Frage stellt. Hat eine einzige Wall Street Trading Firma den Bitcoin-Preis systematisch niedrig gehalten? Im Fokus steht Jane Street. Es gibt eine neue Klage und ein Muster, das Trader seit Monaten beobachten. Regelmäßig um 10 Uhr morgens New Yorker Zeit kommt Druck in den Markt. Wir schauen uns heute an, was hinter dieser Theorie steckt, was daran plausibel ist, was nicht belegt ist und warum am Ende nicht nur Jane Street, sondern die ETF-Struktur die eigentliche Story sein könnte. Wahrscheinlich geht es dir so wie vielen anderen Bitcoinern auch. Du wunderst dich, warum der Bitcoin-Preis seit Monaten deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, trotz zweier Ereignisse, die den Kurs eigentlich hätten explodieren lassen müssen. Der Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs und der offenen politischen Unterstützung durch die US-Regierung. Aber stattdessen handelt Bitcoin aktuell rund 50% unter dem letzten Allzeithoch vom Oktober 2025. Viele Investoren und Bitcoiner sind enttäuscht. Und vor allem verwirrt, immer wieder sprechen Analysten und Marktbeobachter und natürlich die sozialen Netzwerke von möglicher Marktmanipulation. Und auch wenn die Manipulationsthese nicht von allen Analysten geteilt wird und zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch nicht bewiesen ist, deutet doch einiges darauf hin, dass sich in letzter Zeit ein bestimmtes Tradinghaus der Wall Street, Jane Street, massiv bereichert haben könnte, indem es den Bitcoin-Preis künstlich unter Druck gehalten hat. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Einmal etwas genauer an. Denn um zu verstehen, was hier möglicherweise passiert ist, müssen wir zunächst eine wesentliche Frage klären. Wer oder was ist eigentlich Jane Street? Viele Privatanleger und Otto-Normalverbraucher haben diesen Namen noch nie gehört und trotzdem gehört Jane Street zu den erfolgreichsten Trading-Firmen der Welt. Jane Street hat in den ersten 9 Monaten 2025 rund 24 Milliarden Dollar an Trading-Einnahmen erzielt und allein das zweite Quartal lag bei etwa 10 Milliarden Dollar, ein Quartal, das zu den größten gezählt wird, das die Wall Street je gesehen hat. Wir reden hier also nicht über irgendeinen großen Player, sondern über eine Firma, die mit extrem effizienten Handelsstrategien und sehr großer Marktpräsenz arbeitet, oft ohne große Öffentlichkeit. Jane Street ist kein normaler Hedgefonds und auch keine Investmentbank wie Goldman Sachs, sondern eine sogenannte quantitative Trading-Firma. Heißt übersetzt, ein Unternehmen, das mit Mathematik, Daten und extrem schnellen Algorithmen handelt, und zwar in riesigem Umfang, jeden Tag in nahezu allen großen Finanzmärkten. Und dabei geht es gar nicht darum, langfristig an steigende Kurse zu glauben, sondern darum, kleinste Preisunterschiede auszunutzen, Sekunden oder sogar Millisekunden lang. Und der Fachbegriff dafür ist Market Making, häufig kombiniert mit sogenanntem High Frequency Trading. Das bedeutet, man stellt permanent Kauf- und Verkaufsangebote in den Markt und verdient an der Differenz zwischen beidem, dem sogenannten Spread. Das Ziel ist also nicht, Bitcoin oder irgendein anderes Asset soll steigen, sondern das Ziel ist, Bewegung erzeugt Profit. Und jetzt wird's entscheidend. Jane Street ist nicht einfach irgendein Marktteilnehmer, denn die Firma gehört zu einer sehr kleinen Gruppe von Unternehmen, die direkt an der Infrastruktur der Bitcoin-ETFs sitzen. Diese Firmen nennt man Authorized Participants oder kurz APs. Ein ziemlich sperriger Begriff, aber das Prinzip ist relativ einfach. Nur diese Firmen dürfen neue ETF-Anteile erstellen oder bestehende ETF-Anteile wieder auflösen. Und dadurch wird im Hintergrund Bitcoin gekauft oder verkauft, je nachdem, ob ETF-Anteile entstehen oder wieder verschwinden. Du kannst dir das wie eine Art Ventil vorstellen. Das große institutionelle Geld fließt durch ETFs in Bitcoin und die Authorized Participants bedienen dieses Ventil. APs sitzen also gewissermaßen am Wasserhahn. Wenn viel Geld in ETFs fließt, kaufen sie Bitcoin und wenn Geld rausfließt, dann verkaufen sie entsprechend. Und das gibt ihnen enormen Einfluss auf die kurzfristige Preisbewegung. Und hier wird es spannend, denn seit 2024 fiel einigen Tradern weltweit immer wieder ein seltsames Muster auf. Und bevor es weitergeht, eine kleine Werbung. Du besitzt bereits Bitcoin oder planst bald zu investieren, dann solltest du dir unbedingt eine Hardware-Wallet zulegen, um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz, hier in der Nova-Version kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine solche Bitbox zulegen möchtest, dann kannst du 5% sparen mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Und falls du noch nach einer besonders nutzerfreundlichen Möglichkeit suchst, Bitcoin zu kaufen oder einen praktischen Sparplan anzulegen, dann schau am besten bei der 21 Bitcoin App vorbei. Aus meiner Sicht die einfachste Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen. 21 Bitcoin haben ihren Hauptsitz in Salzburg in Österreich und werden unterstützt von der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Und mit dem Code Nicole kannst du auch hier Gebühren sparen. Den Registrierungslink findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank, falls du ihn nutzt. Werbung Ende. Der Bitcoin-Preis stieg oft über Nacht. Asien und Europa handelten sozusagen bullisch und alles sah gut aus. Und dann öffnete die US-Börse und ab 10 Uhr New Yorker Zeit gab es einen starken Verkaufsdruck. Die US-Börsen öffnen zwar offiziell um 9.30 Uhr, aber viele größere Handelsalgorithmen greifen erst etwas später, wenn sich der Markt nach der Eröffnung sortiert hat sozusagen. Und um etwa 10 Uhr, also rund 30 Minuten nach dem Start, setzte auffällig oft starker Verkaufsdruck ein. Und das passierte nicht gelegentlich und laut einigen Tradern auch nicht zufällig, sondern auffallend regelmäßig. Teilweise verlor Bitcoin innerhalb weniger Minuten mehrere Prozent und dabei wurden viele gehebelte Wetten auf steigende Kurse automatisch zwangsverkauft, weil der Preis zu schnell fiel. Und danach stabilisierte sich der Preis wieder. Und viele nennen dieses Muster den 10 a.m. Slam oder 10 a.m. Drop, auf Deutsch etwa den 10 Uhr Dämpfer. Und jetzt steht die große Frage im Raum, wer verkauft jeden Morgen so viel Bitcoin immer zur gleichen Zeit? Natürlich kann man das nie mit absoluter Sicherheit sagen und einige Kritiker halten die 10 a.m. Slam-These für völlig überzogen, aber einige Analysten richteten ihren Blick auf genau die Firmen, die groß genug sind, um solche Bewegungen auslösen zu können und direkt an den ETF-Strömen sitzen. Jane Street ist eine davon. Und ganz wichtig, das, was jetzt kommt, ist kein bewiesener Ablauf, sondern ein Szenario, über das in den letzten Tagen viel diskutiert wurde und in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch diskutiert wird. Und die Geschichte lautet ungefähr so. Stell dir vor, du bist ein riesiger Market Maker, wie zum Beispiel Jane Street. Du hast Zugriff auf Spot Bitcoin, auf Futures, auf Optionen, auf ETF-Anteile und so weiter. Du kannst gleichzeitig auf steigende und fallende Preise wetten. Und jetzt ein wichtiges Detail zu diesen ETFs. Am Anfang lief das in den USA nach dem Prinzip Cash Only. Das heißt, wenn ETF-Anteile erstellt oder zurückgegeben wurden, lief das über den Umweg erst Dollar, dann Bitcoin. Das heißt, erst wurde in Dollar abgerechnet und erst danach mussten im Hintergrund die passenden Bitcoin gekauft oder verkauft werden. Später wurde dann auch in kind erlaubt. Das bedeutet, große Marktteilnehmer können ETF-Anteile direkt gegen echte Bitcoin tauschen, ohne den Umweg über Bargeld. Für den Markt ist das effizienter, aber es heißt auch, wer an dieser Schnittstelle sitzt, kann Bitcoin extrem schnell zwischen ETF-Markt, Spotmarkt und Derivaten hin und her schieben. Wenn du jetzt morgens in einer Phase mit wenig Liquidität große Verkaufsorders platzierst, kannst du kurzfristig Druck auf den Preis ausüben. Und fällt der Preis stark genug, passiert es quasi automatisch, dass gehebelte Trader liquidiert werden und das verstärkt die Bewegung nach unten zusätzlich. Und wenn du gleichzeitig auf fallende Preise gewettet hast, zum Beispiel über Optionen oder Futures, dann machst du mit genau dieser Bewegung Gewinn. Und später kannst du zusätzlich günstiger wieder einsteigen. Und nochmal, das ist kein bewiesener Ablauf, aber es ist ein Mechanismus, der in traditionellen Märkten existiert und theoretisch auch bei Bitcoin möglich wäre. Und jetzt kommt der Moment, der diese Diskussion erst so richtig angeheizt hat. Denn seit kurzem gibt es eine US-Zivilklage aus der Terraform-Abwicklung gegen Jane Street. Und darin wird behauptet, Jane Street habe rund um den Terra-UST-Crash im Mai 2022, einige von euch erinnern sich bestimmt, mit Insiderwissen gehandelt und den Markt dadurch manipuliert. Und auch ganz wichtig, das ist erstmal ein Vorwurf in einer laufenden Klage, kein Urteil, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nicht bewiesen. Trotzdem fanden viele das Timing auffällig, denn kurz nachdem die Klage öffentlich öffentlich wurde, verschwand das 10-Uhr-Dump-Muster plötzlich und Bitcoin sprang am Mittwoch, den 25. Februar, zeitweise um rund 7% nach oben. Manche bringen diese beiden Dinge miteinander in Verbindung, andere sagen, das kann genauso gut Zufall sein. Ist das kausal bewiesen? Nein, aber interessanterweise ist Jane Street schon einmal in einem anderen Land wegen Manipulationsvorwürfen ins Visier geraten, in Indien. Dort hat die Finanzaufsicht SEBI der Firma offiziell vorgeworfen, rund um den Bank Nifty Index, das ist ein großer indischer Bankenindex, an bestimmten Tagen gezielt Kursbewegungen angeschubst zu haben, um anschließend mit Wetten auf genau diese Bewegung Geld zu verdienen. Die Behörde spricht dabei von sogenannten unlawful gains, also mutmaßlich unrechtmäßig erzielten Gewinnen in Höhe von rund 560 Millionen US-Dollar, die vorläufig eingefroren wurden. Wichtig auch hier, das ist ein laufendes Verfahren, es handelt sich um eine behördliche Maßnahme und Vorwürfe, kein rechtskräftiges Urteil. Jane Street bestreitet die Anschuldigungen und geht rechtlich dagegen vor. Aber allein die Tatsache, dass eine große Aufsichtsbehörde einer der profitabelsten Trading Firmen der Welt vorwirft, gezielt Derivatemärkte beeinflusst zu haben, verleiht der aktuellen Bitcoin-Diskussion natürlich eine ganz andere Brisanz. Aber selbst wenn man alle Vorwürfe beiseite lässt, bleibt ein strukturelles Thema. Große Trading-Firmen sehen mehr vom Markt als normale Anleger. Sie sitzen näher an den Datenströmen, an den Handelsplätzen und an den Mechanismen, die ETFs mit dem echten Bitcoin-Markt verbinden. Dadurch bekommen sie viel schneller mit, wo gerade viel Kauf- oder Verkaufsdruck entsteht, wo die Liquidität dünn ist und wo sich Preise zwischen verschiedenen Märkten kurz auseinanderziehen. Und noch etwas kommt hinzu. Sie können Positionen halten, die Außenstehende nur halb sehen. Wenn so eine Firma in offiziellen Meldungen große Bitcoin-ETF-Bestände ausweist, klingt das für viele wie ein klares Signal, die sind bullish. Aber bei Market Makern und Authorized Participants ist das nicht automatisch so. Denn diese Firmen halten solche Bestände oft, um den Handel zu erleichtern und sichern sich gleichzeitig ab. Und absichern heißt ganz simpel, sie können auf dem Papier eine große ETF-Position halten, aber parallel eine Gegenposition aufbauen. Zum Beispiel über Terminkontrakte oder Optionen. Denn neben dem normalen Bitcoin-Markt gibt es auch sogenannte Terminmärkte. Das sind Märkte, auf denen nicht der Bitcoin selbst gehandelt wird, sondern Verträge über seinen zukünftigen Preis. Und dort können große Tradingfirmen parallel auf steigende oder fallende Kurse setzen, unabhängig davon, was sie im sichtbaren Markt gerade tun. Von außen sieht man dann nur die eine Seite, also wir halten ETF-Anteile. Die andere Seite, die Gegenwette oder Absicherung, taucht in vielen öffentlichen Berichten nicht auf. So kann etwas wie eine riesige Long-Position aussehen, obwohl die Firma unterm Strich vielleicht fast gar kein Kursrisiko hat oder im Extremfall sogar von fallenden Kursen profitiert. Und das ist ein wichtiger Punkt, an dem man sauber trennen muss. Diese Struktur macht extrem effizientes Arbitragehandeln möglich, also das Ausnutzen kleiner Preisunterschiede zwischen ETF, Spotmarkt und Terminmarkt. Und ja, dass in den USA später auch sogenannte In-Kind-Tauschmechanismen erlaubt wurden, kann diese Abläufe noch effizienter machen, aber daraus folgt noch nicht automatisch, dass jemand den Bitcoin-Preis absichtlich drückt. Das muss man fairerweise dazu sagen. Diese Marktstruktur erklärt, wie so etwas theoretisch funktionieren könnte, aber ob es wirklich so passiert ist, bleibt offen und deshalb ist es so schwer zu sagen, ob hier echte Manipulation stattfindet oder einfach nur aggressives, aber legales Trading. Und im Grunde geht es hier am Ende auch gar nicht nur um Jane Street, denn Jane Street ist ja nicht die einzige Firma mit dieser Rolle. Es gibt schließlich mehrere Authorized Participants, die eine ähnliche strukturelle Macht im ETF-System besitzen. Die eigentliche Frage ist deshalb viel grundsätzlicher. Was passiert, wenn ein eigentlich dezentrales Asset wie Bitcoin plötzlich stark von traditionellen Finanzstrukturen, also von der Wall Street, abhängig wird? Bitcoin selbst ist begrenzt und neutral, der Bitcoin-Code kennt keine Manipulation, aber der Markt, in dem Bitcoin auch in Form von ETFs gehandelt wird, besteht aus Menschen, Firmen, Anreizen, Gier und sehr viel Geld. Und hier bleiben jetzt einige Fragen offen. War der Bitcoin-Preis tatsächlich über Monate künstlich unterdrückt? Und falls ja, steckt Jane Street dahinter oder spielen andere Wall Street-Akteure ein ähnliches Spiel? Und falls nein, sind die Regeln und Anreize des Bitcoin-ETF-Marktes gut und fair genug, um Marktmanipulation ganz ausschließen zu können, auch für die Zukunft? Und falls tatsächlich nur Jane Street für den 10 AM-Dump verantwortlich war und den Bitcoin-Preis tatsächlich über Monate künstlich unterdrückt hat, fällt dieser Druck jetzt weg und ist der Weg für den Bitcoin-Preis nach oben jetzt endlich frei? Ist die ganze Manipulationsstory am Ende genau das nur eine faszinierende Story, die die Bitcoin-Community eine ganze Woche lang beschäftigt hat? Oder steckt wirklich mehr dahinter? Was denkst du dazu? Kanntest du die Jane Street Story schon? Schreib es gerne in die Kommentare und lass gerne ein Abo und ein Like da, falls dir diese Folge gefallen hat. Ich spreche jede Woche über Bitcoin Gesellschaft und das, was mich bewegt. Und wenn du mehr über die Jane Street Story wissen möchtest, dann findest du ein paar Links in den Shownotes. Ein kleiner Hoffnungsschimmer zum Schluss. Selbst wenn sich die Jane Street These irgendwann bestätigen sollte, die wirklich große Frage ist doch, könnten solche Akteure den Bitcoin-Preis für immer unten halten? Wahrscheinlich nicht, denn Einfluss ist nicht dasselbe wie Kontrolle. Kurzfristig können große Trading-Firmen Bewegungen verstärken, wie wir heute gelernt haben, weil sie viel Kapital, schnelle Systeme und mehrere Märkte gleichzeitig nutzen. Und gerade dann, wenn die Liquidität dünn ist, können sie Bewegungen auslösen oder beschleunigen und damit viel Geld verdienen. Aber Bitcoin ist ein globaler Markt, der rund um die Uhr handelt und je größer er wird, desto teurer und schwieriger wird es, ihn über lange Zeit künstlich zu drücken. Denn dann arbeiten Angebot und Nachfrage irgendwann gegen dich und andere große Marktteilnehmer würden jede Verzerrung gnadenlos ausnutzen. Das sagt uns zumindest die Spieltheorie. Mit anderen Worten, für immer kontrollieren ist extrem unwahrscheinlich und somit bleibt uns am Ende nur eines: Geduld. Denn Bitcoin testet nicht nur deine Überzeugung, sondern vor allem deine Geduld. Und trotzdem frage ich mich seit dieser Woche, wo würde der Bitcoin-Preis wohl heute stehen, wenn es den Derivatemarkt nicht geben würde? Die Jane Street Story lehrt uns mal wieder eine wichtige Sache. Halte deine Bitcoin am besten selbst in Self-Custody, nicht auf der Börse und nicht als ETF. Und zwar nicht nur, um dich selbst zu schützen, sondern damit die Preisfindung dorthin zurückkehrt, wo sie hingehört, auf den freien Markt. Mit der Bitbox bist du somit auf der sicheren und marktnahen Seite.